Herzlich willkommen zu unserer zweiten Folge.
Yeah, Jubiläum.
Depris, der Depressionspodcast. Und da klingelt schon das erste Handy mal wieder. Okay, also ne, auf lautlos müssen wir es auch machen. Ja, herzlich willkommen. Heutiges Thema wird sein, Iris.
Woran erkennt man, dass man eine Depression hat?
Hundertprozentig formuliert. Also, ja, woran erkennt man das eigentlich? Boah, na, das ist jetzt, ohne Scheiß, das war genau die Frage, die wir uns im Vorfeld dieser Folge uns ja gestellt haben.
Gute Frage, nächste Frage.
Ja, wie passiert das eigentlich? Und da müssen wir jetzt tatsächlich mal alle so ein bisschen in uns, übrigens, hier ist der Micha.
Iris.
Joyce.
Müssen wir mal in uns gehen, wann hat das überhaupt angefangen?
Also bei mir fing die Depression an mit Beginn der Wechseljahre. Das kann ich so viel dazu sagen. Und das ist jetzt bestimmt schon 14 Jahre her.
Wie hat sich das bei dir geäußert? Also jetzt mal, hast du das vorher schon irgendwie, hast du da irgendwelche Symptome gemerkt, die du jetzt heute im Nachhinein erkennst? Oder kannst du für dich wirklich sagen, so Wechseljahre war bei mir der Punkt?
Also ich habe es gemerkt, Beginn der Wechseljahre, dann war ich selbstständig und musste mich entscheiden, Selbstständigkeit aufzugeben und habe mich dafür entschieden und habe dann gemerkt, so von wegen, da ist noch viel mehr aus meiner Kindheit und was weiß ich nicht alles, wo ich gesagt habe, ich brauche Hilfe, professionelle Hilfe.
Okay, ich kenne das ja auch von mir. Es hat ja alles irgendwo einen Anfang, beziehungsweise so im Nachhinein, wenn man so ein bisschen zurückgekommen ist, ne, durch die Therapie oder diese Käseglocke.
Ich glaube, im Alter denkt man viel mehr nach.
Ja. Ja, gut. Man hat ja auch eine ganz andere, ich sag mal, kopftechnisches Mindset. Man ist ja dann, wenn man
älter. Wie war es bei dir? Auch Beginn der Wechseljahre?
Nee, das war schon davor. Ich habe gemerkt, dass ich vor dem, ich war immer. Ich konnte 5 Jobs gleichzeitig machen im Endeffekt und hatte immer Energie. Und dann habe ich gemerkt, dass mein Akku immer mehr leer wurde. Ich brauchte viel mehr Zeit, Ruhezeit, um meinen Akku wieder aufzuladen.
Ist euch das bewusst geworden in der Phase, wo ihr wart? Also, dass da irgendwas ist?
Naja, ich habe eigentlich gedacht, oder mehr oder weniger, dass ja, dass mehr an dem Alter liegt, dass du denkst, so ja, wenn du älter bist, dann bist du langsamer, kannst du nicht mehr so wie vor dem. Aber richtig schlimm wurde es ja, wo die Wechseljahre angefangen haben bei mir. Da habe ich so einen Tiefpunkt gehabt.
Das haben viele Frauen.
Ja.
Das ist ja genau der Punkt, weil ich meine, was wir ja auch gemerkt haben hinterher, dass wir einen recht hohen Frauenanteil haben in der Therapie, ne? Oder hatten auch.
Ja, das stimmt.
Schon. Und auch von der Altersstruktur her, es waren relativ wenig Junge. Gut, es war, ne, gab da ein, zwei etwas Jüngere. Aber in der Regel war die Altersstruktur so um die Wechseljahre plus minus, ne?
Ja, das stimmt. Erst recht, du brauchst einen wirklich guten Gynäkologen, der dich darauf hinweist, dass in den Wechseljahren, dass ja 4 Phasen sind, die du durchmachst. Das ist natürlich nicht gerade, wenn man denkt ja so von wegen Wechseljahre, dann hört die Periode auf, dann ist das Schema dann einfach vorbei und alles ist trotzdem tutti, aber das stimmt nicht, der ganze Körper stellt sich um. Du hast Schweißausbrüche, du hast, bist gestresst, du bist schneller reizbar.
Ja.
Gehst richtig an die Decke für nichts, eigentlich für nichts.
Also schneller reizbar, definitiv.
Ja.
Ja, okay. Also das heißt, die Depression war bei euch so der erste Punkt, wo ihr jetzt reflektierend im Nachhinein sagen könnt, das war so der Beginn der ganzen Thematik.
Ja.
Aber dann hattet ihr ja nicht gleich eine Depression. Oder war euch, weil das ist ja so, wenn man diese Abwärtsspirale sich mal im Nachhinein anguckt. Ich erinnere dich dann, das können natürlich die Zuhörer jetzt nicht so hören, mein Suchtverlauf. Mir hat es geholfen damals, als ich in der Suchtreha war, zu schauen, wie hat sich das denn entwickelt über so einen Graphen, weißt du, wie so eine Eskalationsstufe. Kannst du das dann nochmal weiter beschreiben, was danach gekommen ist?
Also ich sag mal, der richtige Fall kam, also ich habe mir dann professionelle Hilfe gesucht.
Vor 14 Jahren?
Ja. Und habe einen Therapeuten gehabt. Der richtige Abfall kam natürlich dann, sag ich mal, durch viele Gespräche in der Vergangenheit, in meiner Kindheit etc. pp. Und der richtige Absturz war dann, als ich schon in Therapie war, mir mein Ehemann Nummer 2 gesagt hat, das war's mit unserer Ehe. Und ich gedacht habe, jetzt stehst du da mit 2 Kindern. Da bin ich so richtig in ein Loch reingefallen, wo ich gedacht habe, da kommst du nie wieder raus. Also das war für mich, da musst du dann nur, sag ich mal, wenn du eine leichte Depression hast, irgendwas Gravierendes in deinem Leben passieren, sei es Trennung, sei es Jobverlust oder sonst irgendwas, dann fällst du richtig tief.
Weil du sprichst das jetzt gerade mit der Trennung an. Du weißt das ja auch von mir, dass bei mir die Trennung bzw. die Scheidung ja auch bei mir das ausgelöst hat, was quasi zu meinem Drogenkonsum geführt hat. Das sind immer so einschneidende Momente, die für die Zukunft in dem Moment jetzt noch nicht so erkennbar, aber wenn du es dann reflektierst und rückwirkend betrachtest, dann wird dir ganz schnell, findest du ganz schnell heraus, dass das ein einschneidender Moment war. Also Trennung vom Ehepartner, ja. Verlust vom Arbeitsplatz, das sind, und da
das sind, kann ja auch ein Todesfall sein in der Familie.
Zum Beispiel Schicksalsschlag, genau.
Ja, was so urplötzlich ist. Dass, ich sag immer so, Depression ist immer so ein Engelchen und ein Teufelchen. Du hast gute Tage und du hast weniger gute Tage. So, und wenn du dann keinen guten Tag hast und du kriegst dann irgendwie so einen Schicksalsschlag, dann fällst du.
Es ist so ähnlich wie wenn der Körper hat ja eine gewisse, ich sag mal, Immunresilienz. Wenn dementsprechend der Körper ist die ganze Zeit damit beschäftigt, Abwehrkräfte zu erhalten und sich gegen Krankheitserreger zu wehren. Aber wenn dann irgendwann, so, wenn du angeschlagen bist und du bist dann irgendwo, ich sag mal, den Viren ausgesetzt, dann haut es dich richtig um. Mhm. Genau, also es ist ja im Grunde vergleichbar. Mhm. Das ist ja nichts anderes. Du kannst, manche Probleme kannst du im Alltag handeln. Brauchst du deine Kraft für, aber manche Dinge sind dann einfach zu viel. Und das ist ja auch das, was wir in der Therapie gesagt haben. Irgendwann wurde es zu viel. Und jeder konnte da quasi mitreden und hat dann mit dem Kopf genickt.
Ich hatte mich letztens mit der Joyce unterhalten. Sie hat ein Schränkchen. Ich sage immer, ich habe so Schubladen, ja, die dann irgendwann zu voll sind. Und dann musst du anfangen, leer zu räumen. Ja. Du musst Stück für Stück, musst du wirklich dir nochmal vor Augen führen und das dann verinnerlichen und verarbeiten.
Ja, und da kann ich ja auch mal von meiner Seite aus genau das, also ich bin sogar ein bisschen weiter. Ich musste bei mir feststellen, die Depression fing schon direkt irgendwo in meinem Kindheitsalter an. Weil wenn du familiär, einmal, bei mir war das so zum Beispiel, fing es an, das hat was mit Überlastung zu tun, als ich von der Grundschule auf die Realschule gegangen bin. Sagte mir meine Mutter, weil die hatten damals nur Volksschule, ja, sagte meine Mutter und mein Vater mir, Micha, ab jetzt können wir dir nicht mehr helfen. Das war bereits ab Realschule. Und das Thema Hausaufgabenkontrolle ging in der Grundschule noch, aber Mathematik und die ganzen anderen Sachen, ja, du siehst das ja selber von wegen, oder du weißt ja auch, mhm. Joyce, was die heute in dem Matheunterricht durchnehmen, da war ich komplett auf mich alleine gestellt. Und da ich damals nicht unbedingt der Vernetzwerkte war mit den ganzen Klassenkameraden, führte es dann einfach dazu, dass ich so ein Kandidat war. Ich habe mich überfordert gefühlt, weil ich konnte auf meine Eltern nicht zurückgreifen. Ich habe mich immer viertechnisch in Mathe, das war so mein Genickbruchfach, habe ich da immer geschwächelt. Und ich wusste, meine Eltern können mir nicht helfen. Und da habe ich für mich so festgestellt, jetzt im Nachhinein, da fing bereits das Thema Überforderung an. Und genauso dann später bei mir in der Schule, sprich weiterführende oder höhere Schule, höhere Handelsschule, die ich ja besucht habe, wo ich dann Fachabi gemacht habe, ich war immer auf mich alleine gestellt. Und klar kann man sagen, der eine oder andere, ja, das nennt man, man wird jetzt selbstständig. Nein. Da bleibt was in dem Kopf eines Kindes, wenn ich das jetzt vergleiche, auch mit anderen Kindern, die ich so in meinem Umfeld kenne, da sind Parallelen und diejenigen, die eben wirklich familiär so ein bisschen alleine gelassen werden, kann ich für mich sagen, da sind Probleme vorprogrammiert.
Ja, wenn du es so nimmst, dann ist es bei mir nicht anders.
Ja, ach. Ja,
also sorry, dann fing es auch schon ganz früh an. Grundschule ging noch alles super, ja.
Ja, aber weiter für eine Schule war dann schon Ende im Gelände.
Ja klar, meine Mutter konnte so gewinnen, Mathematik, ha, 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 ja.
Naja, und nein, das ist, das, ich meine das wirklich ernst, weil wenn du, wenn du da dementsprechend wirklich immer schon so ein bisschen angeknackst bist, und das nimmst du ja auch mit. Du hast einfach, jeder hat so ein bisschen seine Stärken und schwächere Fächer, ne, in der Schule. Und da war das wirklich bei mir, hey, Geschichte habe ich mit links weggeräumt, ne, alles eins, Politik, so die ganzen Sozialen. Aber sobald es dann immer wieder um Mathe ging, das war für mich das Thema, da habe ich Probleme. Und da habe ich immer auch wirklich Angst gehabt. Angst. Ich habe in den Klausuren Angst gehabt.
Das hatte ich bei Deutsch.
So, und damit, mit diesem Thema
Deutsch war
Angst.
Auch nicht meins. Deutsch war auch nicht meins. Absolut nicht.
Das ist das Thema, weil was wir ja heute auch haben, Depression. Depression hat ja was mit Angst zu tun auch.
Also ich sag mal so, also so jetzt Schule kann ich jetzt von mir nicht sagen. Das, was ich immer hatte, war als Kind Albträume. Und zwar habe ich im Bus gesessen. Ich wollte mit meiner Mutter irgendwo hinfahren. Und das hat sich im Laufe der Jahre immer wiederholt. Und ich war im Bus und sie stand draußen und winkte mir. Mhm. Also bei mir war schon als Kind immer so im Unterbewusstsein diese Verlassungsängste. Mhm. So, und irgendwann ist das ja wirklich, sag ich mal, als Kind bei mir eingetroffen, dass meine Mutter zwar nicht mich in den Bus gesetzt hat und abgehauen ist, sondern halt anders, ne? Mhm. Und da habe ich gemerkt, so von wegen, dass da auch so ein sechster Sinn mitspielt, also dass du das im Vorfeld schon merkst, was passieren könnte. Mhm. Und meistens manifestierst du das ja, mhm, sodass das dann wirklich irgendwann eintrifft.
Ja, ja, bei mir war es mehr dieses, schulisch musste ich viel Leistung bringen und dann zu Hause auch noch die Leistung bringen. Das heißt, du bist nach der Schule nach Hause gekommen, dann hast du dich um deinen Bruder gekümmert, dann hast du den Müll rausgebracht, dann hast du die Küche sauber gemacht, deine Mutter war ja arbeiten. Also die ganzen Aufgaben, du hattest so eine To-Do-Liste, die du zu erfüllen hattest. Und es war eigentlich so gesehen immer...
Du hattest keine Kindheit.
Nein, hatte ich nicht.
Das ist genau das Thema.
Vor wie Aschenputtel.
Ja, weil dann hast du schon... Und das ist ja das, was wir heute unter Burnout, wenn wir im Arbeitsleben sind, wenn wir merken... Wir sind einfach ausgebrannt. Wenn das bereits so, wenn ihr jetzt im Nachhinein die Reflexion habt, und das gehört ja auch dazu, zur Therapie, zu erkennen, ja, wie bin ich in die Scheiße überhaupt reingerutscht? Dann hast du, dann merkst du erstmal, leck mir am Arsch, das ist ein ganz großer Haufen, den du da, wenn du versuchst, das aufzuarbeiten, kannst du manche Dinge gar nicht aufarbeiten, aber erkennen ist halt natürlich auch schon mal ein Punkt. Ja, verdammt, da ging das los. Also das habe ich für mich durch meine, ne, ihr kennt ja meine Geschichte, vielleicht werde ich noch mal eine Einzelfolge über mich selber machen, damit man halt so eine komplette Umfassung von mir mal hat. Ich habe halt schon viel, viel mehr an Therapien und so weiter gemacht. Das ist dann, weil die Ausgangsfrage war ja, wie erkennt man, dass man heute eine Depression hat? Also das fängt wirklich sehr früh an. Und überraschend von wegen habt ihr jetzt festgestellt, ach ja, stimmt ja, da war ja was.
Ja, aber es fängt jetzt im Alter, aber habe ich festgestellt, dann lernen Sachen liegen. Ne? Also du weißt dann ganz genau, was du zu erledigen hast. Dann suchst du dir aus der Liste die wichtigsten Punkte raus und die anderen bleiben dann erstmal liegen, weil deine Energie ist einfach, Akku ist leer.
Was haben wir letztens gesagt, so von wegen, ob das nicht genetisch auch ist, ne, dass man das vererbt kriegt?
Ja, weil
da hatten wir ja auch schon mal drüber gesprochen.
Ja, Depressionen und solche Sachen. Oder hier ADHS. Aber ADHS ist ja, gibt es ja weiter. Ich meine, ist ja auch in der Prägungsphase, wenn du Kinder kriegst, dann gibst du es einfach weiter.
Eben, das ist nämlich das. Also ich meine, ob das jetzt DNA-technisch, wir haben ja in der Therapie gehört von wegen, ja, das kann übertragen werden. Ne? Bei ungefähr, also der Arzt, den ich da über das Thema angesprochen habe, sagte so 10% kann das genetisch, aber nicht komplett. Viele Sachen sind ja, kommen dann im Laufe des Lebens dazu. Thema Vereinsamung eines Kindes zum Beispiel. Ne? Das sind dann so, wie wachsen Kinder auf? Sozialisierung und Prägung, wie du gerade eben gesagt hast. Also es muss nicht immer nur alles von der DNA, sondern es ist tatsächlich, ja, die Kindheit ist einer mit der entscheidenden Punkte. Mhm. Ja, und dann von wegen wird man älter und älter.
Also in diesem Fall muss ich mich jetzt schon mal entschuldigen für meine Kinder. Also ich entschuldige mich bei meinen Kindern, dass ich ihnen leider Gottes so viel Schaden angerichtet habe.
Okay. Ja gut, aber wir sind ja alles keine perfekten Menschen.
Ja, aber das wollte ich jetzt mal loswerden. Tut mir echt leid. Ich habe es nicht besser gewusst.
Aber das ist ja auch das Thema. Wenn wir wissen können, in dem Moment, dann hätten wir einiges anderes gemacht, aber wir wussten es eben nicht.
Ja, natürlich. Du würdest vieles anders machen heutzutage. Also wenn ich die Zeit zurückdrehe, so von wegen, ich war mit Sicherheit auch kein Engel als Mutter oder sonst irgendwie, wie auch immer. Und ich habe da auch mit meinen Kindern darüber gesprochen. Und ich sag mal, es gab leider bei der Geburt keinen Beipackzettel, ja, wie du was in welchem Alter machst, sondern du bist einfach nach deinem Bauchgefühl gegangen, ja, und hast dann gedacht, so von wegen, das wäre vielleicht der richtige Weg. Manche Wege sind vielleicht nicht richtig und manche kannst dann sagen, so von wegen, kann stolz darauf sein. Es kommt ja darauf an, was im Endeffekt aus deinen Kindern oder beziehungsweise was aus deinem Kind wird.
Ja, man stellt sich das so einfach vor, ne? Die Sache mit der ne, gute Schulausbildung, Ausbildungsstelle oder Studienbeginn und das Ganze, dass das, aber in der Regel geht ja so der Weg eines Individuums nicht immer unbedingt geradlinig. Ne? Das, du kannst zwar gewisse, klar, es fängt alles von wegen mit der Schule irgendwo an, je besser man in der Schule abschneidet, könnte man denken, ist vielleicht auch dann der weitere oder der berufliche Verlauf.
Ich sag mal, das Schönste ist zu Hause. Da fängt es nämlich glücklich an, wenn es familiemäßig nicht funktioniert oder da Schwierigkeiten sind. Alleine schon Gefühle rüberzubringen, da fängt es mich auch an, weil du nicht gelernt hast, immer auf dich selbst für dich zu stehen. Und dann kannst du das nicht so rüberbringen bei deinen Kindern von wegen, ich nehme sie einfach mal in den Arm, weil du kennst das gar nicht. Ja? So, ich habe irgendwann mal zu selber gesagt, es tut mir leid. Ja? Du musst mir sagen, wann ich dich in den Arm nehmen soll, wenn es wirklich so ist. Und dann war das so eine Regelung. Das war, weil ich es nicht kannte. Ich kann es einfach nicht. Ich fand das ist auch nicht, weil meine Mutter mich in den Arm genommen hat, wo ich älter war.
Also das ist ja auch total komisch, ne? Also sehr kurios. Also du kennst das ja auch nicht so von wegen mit Liebe von zu Hause. Nee. Das habe ich ja auch. Aber wie unterschiedlich die Charaktere dann sind. Sie kann das gar nicht zeigen. Und ich habe manchmal das Gefühl gehabt, so von wegen, ich würde meine Kinder, keine Ahnung, erdrücken damit, ja, mit meiner ganzen Liebe und in den Arm nehmen und sagen, ich liebe dich und was weiß ich nicht, wie auch immer. Also wie unterschiedlich das auch ist, obwohl wir eigentlich sehr viele Parallelen haben.
Ja, ja das ich kenne das auch. Also das ist ja wirklich das Kuriose. Bei mir war das so, ich konnte früher noch nicht einmal, weil ich das so von zu Hause nicht so, ich habe das zwar gesehen, aber es wurde nie ausgesprochen. So dieses Thema, ich hab dich lieb. Und schon gar nicht den Satz, ich liebe dich.
Doch, das ist mir wichtig.
Ja, das ist dir jetzt, aber ich zum Beispiel habe das nie kennengelernt. Das allererste Mal, ich zum Beispiel mit meiner Großmutter. Ich hatte eine unfassbar enge Beziehung zu meiner Großmutter, aber erst als sie im Sterbebett lag, im Krankenhaus, konnte ich zu ihr sagen, ich liebe dich unter Tränen. Das ist dann für mich so eine Sache im Nachhinein, wo ich merke, warum kommt das, warum ist das nicht in mir, in meinem Außen? Und bei meinen Kindern habe ich direkt gemerkt, ey, du musst das irgendwie anders machen. Und habe den von vornherein, gut, damals gab es das noch nicht, so wo ich in der Jugend war, mit Handy und WhatsApp, ne? Ich bin ja auch schon 48. Und heute mit meinen Kindern, das ist mir unfassbar wichtig. Aber ich merke tatsächlich, ich sage viel häufiger, ich habe dich lieb, über WhatsApp oder am Telefon, aber ich sage nicht, ich liebe dich. Also sehr selten. Ich habe tatsächlich, wo bei meiner Mutter zum Beispiel, als ich aus der Reha gekommen bin, 2022, da habe ich mir ganz bewusst vorgenommen, zu sagen, ich liebe dich. Das fiel mir, das war irgendwie so ein Bedürfnis, weil ich gemerkt habe durch meine Oma, was hast du da für einen Mist in Anführungsstrichen gemacht, dass du das nie aussprechen konntest. Aber da habe ich auch schon gemerkt, dass das auch was mit diesem Thema Depression zu tun hat.
Hast du das auch bei deinen Kindern? Dass du dich da schwer tust?
Ja, zum Anfang war das so.
Also, aber jetzt nicht mehr?
Nee, ich kann das da. Das ist auch gut so, aber wir haben so, wie zum Beispiel, wir haben bestimmte Lieder, die wir gerne hören. Oder, weißt du, ne? Deswegen, wo ich dann immer sage, das ist so, das spiegelt so das her, was ich innerlich fühle. Aber ich muss sagen, zum Beispiel in der Kindheit war das so, dass ich mir lieber einen Film angeguckt habe, wie die Weihnachtsfilme. du siehst, wie die Familien so herzlich sind, hast nicht gesehen, und dann guckst du dir dann einen an und denkst du so, boah, ich würde schon glücklich sein, wenn du 5% davon hättest.
What the fuck?
Ja, genau. So.
Ja, und jetzt stellt euch mal vor.
Aber ist das die Generation gewesen, die, also ich kenne das ja auch nicht von meiner Mutter oder so, ne? Ist das vielleicht die ältere Generation, die ihren Kindern nie sagen konnten?
Nee, komischerweise habe ich festgestellt, bei meinen anderen Mitschülern ging das bei den Familien. Da war was ganz anderes. Da war es ganz anders. Die haben sich, die wurden begrüßt, wenn sie von der Schule kamen, wurden sie in den Arm genommen, haben einen Kuss gekriegt. Und ich denke mir so, Alter, ich habe nur, du musst einkaufen gehen. Ja, Müll muss noch rausgebracht werden. Und hier, dein Bruder, kannst du mir mit denen rausgehen? Sorry?
Das ist halt der Punkt, weißt du?
Ich hatte das aber auch nicht.
Im Nachhinein, ich habe unfassbar viel, meine Eltern haben unfassbar viel mit mir zusammen gemacht. Ausflug, sonntags, ne, so dieser Klassiker, der so in den 80er Jahren ja so gewesen ist, dann sonntags.
Mit schick anziehen, ja, Sonntagsoutfit.
War so.
Ja, war bei mir
so.
Auch so.
Also jetzt nicht unbedingt mit Frack und Fliege, ne, aber schon so ein bisschen, nicht in Jogginghose, sondern so, wir fahren jetzt zum Beispiel.
Doch. Knickerbocker, weiße Socken, Kniestrümpfe, weiße Kniestrümpfe und ja. Schwarze Lackschuhe.
Ja, so war das. Ja, aber ganz ehrlich, das waren aber auch noch andere Zeiten. Das waren, weißt du, so diese Sachen, ey, komm, kennst du, oder der Finger, ne, der von der Tante dann kam, so, du hast da einen Fleck so ins Gesicht.
Nein!
Das habe ich nie meinen Kindern angezeigt.
Oder auch, nee, ich auch nicht. Von meiner Oma oder, ne, oder von meiner Mutter. Nein, aber das waren andere Zeiten. Das resultiert tatsächlich aus der Generation. Das sind dann die Kinder der Kinder, die aus dem Zweiten Weltkrieg gekommen sind. Und das war halt noch eine andere, da waren noch andere soziale Dinge.
Ja, aber deswegen kann man nicht sagen zu seinen Kindern, ich liebe dich.
Naja, nee, aber vielleicht
war es. Oder zu Menschen, die dir wirklich sind. Also mir ist das.
Ich glaube, das liegt eigentlich mehr daran, dass wenn du gesagt hast, ich liebe dich, hast du eigentlich mehr Angst gehabt, dass du eine Abweisung kriegst. Ich glaube, daran liegt es eher, weil du hast festgestellt, wenn du Leute an dich rangelassen hast und dich mal geöffnet hast, dass du immer wieder einen wirklich links und rechts gekriegt hast.
Okay, Moment, stopp. Also für mich sind jetzt, sag ich mal, Freundschaften oder Partnerschaften was anderes als wie meine Kinder. Das sind für mich zwei unterschiedliche Charaktere. Ja, weil bei meinen Kindern sage ich das sehr gerne, sehr oft. Und manchmal denke ich auch zu oft. Wenn ich jetzt einen Partner hätte, würde ich mich damit unheimlich schwer tun.
Ach, echt jetzt?
Echt jetzt.
Weil das ist nämlich jetzt ein super interessanter Punkt, Iris, muss ich da wirklich sagen. Weil, warum kann ich, mich, Micha, warum kann ich zu meiner Partnerin sagen, ich liebe dich ohne Probleme, sogar fast inflationär, so war das bei mir, aber ich krieg's nicht geschissen bei meiner eigenen Familie. Das ist auch mal wieder so ein Punkt. Ich meine, wir gehen jetzt ein bisschen weit auseinander von dem Thema, wie kommt man in so eine Depression, aber das ist ein ganz interessanter Punkt. Und da merkt man, da stimmt irgendwas nicht. Irgendwas ist da komisch. Ob das jetzt eine Verbindung zu irgendeiner familiären Sache ist, dass man vielleicht in der Partnerschaft genau das interpretiert und da, oder erkennt, das hätte ich jetzt gerne. Dieses, ich liebe dich, ich möchte das aber auch entgegengesagt bekommen.
Genau.
Deswegen sage ich das, ne? Wenn ich
öffne mich.
Genau, und erwarte und hoffe, dass sie das genauso mir gegenüber äußert, weil ich habe das in der Familie nie gehabt. Deswegen, also bei mir war das wirklich so, dass ich von wegen tatsächlich bei meinen Partnerinnen, ich hätte das 20 Mal am Tag sagen können.
Nee, da bin ich raus. Also da tue ich mich unheimlich schwer. Aber vielleicht liegt das auch daran, so jeder, wie er so, ja.
Ja, genau. Da tue ich mir schwer. Das ist ja genau der Punkt. Und da sind wir dann bei dem Thema Depression. Da tut man sich in ganz also vielen Bereichen schwer.
Bei Freunden und Bekannten, bei Freunden, sag ich mal, kann ich schon sagen, ich hab dich lieb. Ich würde außer bei meiner besten Freundin, der sage ich auch zwischendurch, dass ich sie liebe, weil wir schon, keine Ahnung, 8000 Jahre befreundet sind, weil sie mir halt wichtig ist als Mensch, sehr, sehr wichtig. Aber in der Beziehung, nein, das dauert unheimlich lange bei mir.
Ich meine, so, du bist jetzt verheiratet und so weiter, das Thema meine ich halt. Ne? Nicht, klar, natürlich sage ich auch nicht nach einem Monat, ich liebe dich. Also, wenn ich in einer Beziehung bin. Aber es ist halt dann. Nee,
ich habe gedacht, nach 3 Tagen.
Ja, jetzt, also doch. Also. Ganz ehrlich, und das dauert, klar. Aber da habe ich dann für mich gemerkt, auch Ja, aber nur in der Reflexion, weil dummerweise von wegen, wie gesagt, nochmal das Thema. Wenn du in dem Moment bist, mit 20, mit 25, mit 30, da erkennst du es noch nicht unbedingt, weil du hast die ganzen Thematiken noch nicht aufgearbeitet. Du hast noch nicht diese lange Klaviatur auseinandergenommen und dir jeden einzelnen Bereich für sich, so viel Zeit hast du, oder diese Zeit hast du ja gar nicht in dem Alltag. Sei es von wegen, weil du nicht darauf kommst, oder sei es von wegen, weil der Alltag halt so umfassend komplex ist.
Ja, oder du bist der perfekte Verdrängungskünstler, weil das kann ich ja unheimlich gut. Ne? So Schublade rein, ja. Schublade zu und sagen, auf geht's, weitermachen.
So.
Und gar nicht erst hingucken.
So, und dann
bis dann
die Scheidung. Joyce,
ihr Schrank platzt oder meine Schublade aus allen Nähten springt.
Mhm. Ja, aber das ist ja dann das Thema nur am Ende. Wenn man dann, so wie du dann gesagt hast, weiter im Leben ist und dann...
Du nimmst dir die Zeit nicht dafür.
Ja, weil du auch deinen Beruf hast. Du bist ja... Guck mal.
Das hat nicht nur was mit Beruf zu tun. Du lenkst dich ja ab, sag ich mal, um nicht darüber nachzudenken oder was weiß ich, wie auch immer. Es gibt ja immer irgendwelche Sachen, worüber du nachdenken kannst, aber gar keinen Bock darauf hast, sondern du lenkst dich dann lieber mit anderen Dingen ab, damit du nicht anfängst, dich selbst zu reflektieren.
So, und dann kommt noch ein Thema hinzu. Irgendwann bist du so weit, jetzt hast du deinen Beruf hinter dich gebracht, dann kriegst du selber Kinder. Aha, was ist das für eine Phase? Ich meine, klar, natürlich gibt es da draußen, wir sind mittlerweile 86 Millionen Deutsche. Natürlich könnte man denken, ja, das haben die anderen ja auch geschafft, also solltest du das ja auch hinkriegen. Aber viele kennen das, man sagt ja nicht umsonst, nach der Geburt gibt es ja bei Frauen die sogenannte Wochenbettdepression. Mhm. Ja, das hat ja auch irgendwo was, weil ihr gerade eben gesagt habt, so bei meinen Wechseljahren hat die Depression angefangen, wie du gerade eben gesagt hast. Das hat ja was mit Hormonen zu tun.
Ja, klar.
Weil ich weiß ja selber, wie das ist. Der Hormonspiegel von wegen bei einer Frau ist total durcheinander nach der Entbindung. Und dann bist du, du kannst es ja nicht steuern. Es sind ja innere stofftechnische Dinge, hormonelle Dinge, die deine Stimmung beeinflussen.
Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich kann nicht dafür sprechen, dass ich eine Wochenbettdepression hatte, weder bei meiner Tochter noch bei meinem Sohn. Das waren eher so Glückshormone, die ich da hatte. Also ich war super happy und
also
total fanat in meine Kinder, ja. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe die, keine Ahnung, ich habe sogar bei meiner Tochter nachts vorm Bett gesessen und habe geguckt, wie die Decke rauf und runter geht, ob die dann noch atmet.
Ja, ich habe die beobachtet mit der Kamera. Die lag im Bett.
Ja, gut.
Das saß ich daneben, stundenlang.
Das ja, machst du als Mutter.
Ich habe das auch gehabt, dieses Thema, zum Beispiel plötzlicher Kindstod. Da ist das ja innerhalb des ersten Jahres so ein unfassbar krasses Thema. Also ja. So war das bei mir jedenfalls. Ich hatte mit meiner Ex-Frau damals...
Plötzlicher Kindstod ist meistens bei Jungs, selten bei Mädchen.
Naja, da hieß es doch von wegen, ja, die sollen nicht auf dem Bauch schlafen
und
solche Geschichten.
Ja, ja, und die sollen das nicht und dies nicht und das nicht. Da können wir jetzt noch streiten, da können wir drüber diskutieren,
bis es ja, wird. Aber das war halt, das ist auch so eine Phase. Das heißt, das macht ja auch was mit dir, wenn du jetzt in der Rückblende bist. Und das prägt dich ja auch irgendwo, zwar nicht so stark als Kind, wenn du in dieser Gesamtprägungsphase bist, aber... Du nimmst deine Erfahrungen einfach mit. So, und dann geht es halt weiter, weil bei mir war das dann so der Punkt, okay, in dem Bereich Verantwortung, zum Beispiel Thema Hausbau. Dann habe ich dann mein Haus gebaut und da wurde mir plötzlich klar, hoppala, jetzt hast du da deine Kreditsumme von zig hunderttausend aufgenommen, das ist eine andere Hausnummer. Das macht auch was mit dir oder das hat was mit mir gemacht. Da habe ich gemerkt, da ist nicht nur die Belastung Job, ist nicht nur die Belastung Kinder mit den Problemen, ist nicht nur die Belastung mit dem ganzen Haushalt. Es ist vor allem als Verdiener dann in dem Moment die Verantwortung für deine Familie zu haben. Du darfst den Job, den gut bezahlten Job, den du jetzt hast, nicht verlieren.
Ja.
Und das ist...
Und wenn du den dann verlierst, dann kann das passieren, dass du dann ganz schnell...
Ja, abrutschen.
Die Depression hast.
So, und das ist ja auch dann der Punkt, von wegen, was ich ja auch aus der Reha auch mitgekriegt habe, also da habe ich viele Patientengespräche gehabt, die haben mir gesagt, von wegen, mein Alkoholkonsum hat angefangen, als ich von wegen in die Insolvenz musste, zum Beispiel. Weil ich konnte das Haus nicht mehr, ich musste aus dem Haus ausziehen, meine Frau hat sich von mir getrennt, aufgrund dessen, weil die hat dann irgendeinen anderen kennengelernt, dann hat mir einer berichtet, derjenige hatte auch ein Haus, musste das auch aufgeben und hat dann dadurch den Führerschein verloren, weil er von wegen mit Alkohol angefangen hat. Und da fängt man dann an, da wird einem immer noch nicht klar, dass da irgendwas nicht stimmt. Weil dann wird dann erstmal, so wie bei mir, mit meinem Cannabis- und Amphetaminkonsum, erstmal an diesem einen Symptom gearbeitet. Wie ich aber heute weiß, da habe ich noch nicht an Depression gedacht. Also nicht bewusst. Ich wusste, da habe ich ein Problem bei mir, aber ich bin ja erstmal die Suchtkrankheit angegangen. So, und jetzt nach 3,5 Jahren konsumfreier Zeit von wegen, ist mir dann aufgefallen, in der Therapie jetzt mit euch in der LVR, ja scheiße, doch, das hatte was damit zu tun. War mir in dem Moment aber nicht so bewusst. Damals vor 3,5 Jahren. Ja, und dann, ja, dann sitzt man irgendwann, merkt man plötzlich zu Hause irgendwo, man kann nicht mehr. Und dann?
Also man sollte genauer hingucken, woran erkennt man eine Depression. Man sollte genau sich hinsetzen, sich Gedanken machen, sich selbst reflektieren. Habe ich jetzt ein Problem oder habe ich keins? Und ich denke mal, wenn sich jeder mal zurücknimmt, wird er feststellen, ja, da und da ist was schiefgelaufen, hier und dort ist was schiefgelaufen und tralala und so weiter und so fort. Deswegen kriegen ja die meisten heutzutage gar keinen Therapieplatz.
Ja, weil der Bedarf so groß ist.
Ja, natürlich.
Der ist ja.
Ich sag mal, das Leben wird ja auch immer stressiger und hektischer.
Ja, ich habe da mal so eine kleine Zahl. Ne? Also ich weiß es ja zum Beispiel von dem Bereich Suchttherapie. Fehlen 160.000 Therapeutenstellen in Deutschland ungefähr. Und von den 86 Millionen haben 2/3 der Bevölkerung depressiv- oder burnout-technische Symptome. Also viele erkennen das einfach nicht. Und wenn du dann 2/3 dir anguckst, dann denkst du dir erstmal, wie jetzt? Das sind 50 Millionen, über 50 Millionen Deutsche, wenn man jetzt mal die Gesamtbevölkerung anguckt. Und dann wird dir erstmal klar.
Das ist aber die Therapeuten. Die brauchen nicht auch eine Therapie.
Ja, ja, ich meine, das sind jetzt ja alle, also Zahlen inklusive eben aller der kompletten Bevölkerungsschicht. Ne? Da sind dann auch die Flüchtlinge zum Beispiel, die aus Syrien kommen oder solche Geschichten.
Ich finde das immer geil, so von wegen, ja, ich habe Depressionen. Ja, ja, stell dich mal nicht so an, wird schon.
Genau.
Ja. Der geilste Spruch
zusammen.
Ja, die geilsten Sprüche überhaupt.
Ja.
Das wird schon.
Aber weißt du was, von wegen. Die das sagen.
Oder grübel nicht so viel.
Ja, ja, die das sagen, haben meistens genau dieselben Probleme. Hundertprozentig. Oder irgendein anderes Manko.
Natürlich.
Weil sonst, ich habe zum Beispiel meinen bester Freund Pierre, dem habe ich das erstmal vollumfänglich erklärt, was so eine Sucht eigentlich bedeutet. Und mit der Depression hinterher genauso. Der konnte damit ziemlich wenig am Anfang anfangen. Ja, dann, weil, wie erklärst du jemanden, wo du seit über gefühlt 20, 25, 30 Jahren aufstockend da ein Problem bekommen hast, wie erklärst du dem das, was mit dir da passiert ist? Das kannst du ja nicht mal eben so machen oder per WhatsApp eine Nachricht schicken. Du kannst nicht sagen, ja, Pierre, Entschuldigung, mir geht's gerade nicht gut, ich melde mich jetzt nicht oder so. Die Leute, die da eine gute Resilienz haben.
Ich glaube, das verstehen nur Leute, sag ich mal, die selber irgendwie mit Depressionen schon zu tun hatten oder selbst in therapeutischer Behandlung sind. Die haben da mehr Verständnis für, sag ich mal, als Menschen, die jetzt ihre Depression verneinen, so wie auch
gar nicht wissen, dass sie eine haben. Das ist dann noch schlimmer.
Ja, das auch. Verneinen, das ist ja genauso wie Suchtkranke. Viele sagen, ich habe kein Alkoholproblem. Ja, und hauen sich da, was weiß ich, jeden Tag irgendwie 2, 3, 5 Flaschen Bier weg und am Wochenende noch eine Flasche Whisky obendrauf. Aber die haben ja kein Alkoholproblem.
Nein, doch.
So, viele verdrängen ja natürlich auch so von wegen, nein, ich bin nicht krank und ich funktioniere mal weiter. Nein, irgendwann, so wie die Joyce das gerade schon beschrieben hat, sie hat gemerkt, durch 5 Jobs, irgendwann konnte sie nicht mehr, weil der Akku leer war. So, und irgendwann ist bei denen auch der Zeitpunkt, wo die dann sagen, ich kann nicht mehr, mein Akku ist leer und dann willkommen in der Depression.
Ja, guck mal, wir haben gerade eben genau das Wichtige gesagt, von wegen in der Therapie, in der LVR, haben wir festgestellt, wie war denn die Altersstruktur? Viele, ja, es gibt Leute, so um die 20, die haben sowas Ähnliches, aber das sind dann so Sachen zum Beispiel wie Borderline. Also das ist ja dann es ist ja so dieses andere Depression haben, dieses andere Thema. Nicht so diese, das ist ja was Aktives, dass man
Moment, aktiv. Nee. Also das würde ich jetzt nicht so sagen, sondern ich kann das ja jetzt von meiner Tochter so behaupten. die ja auch ebenfalls eine leichte Depression hat, Gott sei Dank. Da liegt viel halt, wie wir schon gesagt haben, in der Kindheit. Mhm. Weil viele Kinder, sag ich mal, sind ja Scheidungskinder heutzutage in unserer heutigen Zeit. Und sie war natürlich gerade in der Entwicklungsphase Pubertät und hat natürlich dann die Scheidung mitgekriegt und hat dann auch gesehen, so von wegen, Mama ist nicht die super starke Taffe und tralala, und sondern ist halt auch weinerlich, verletzlich und so weiter, wo sie sich dann gedacht hat, so von wegen, weil normalerweise war ich ja eigentlich immer ihr Hero. Mhm. Und da war ich das dann mal nicht. Und das macht natürlich, sag ich mal, für ein Kind unheimlich viel aus.
Ja, klar.
Weil das ist auch, wo die dann richtig geprägt sind, ne? Wo die sich dann denken, so von wegen, okay.
Das ist genauso, wo ich mitgekriegt habe, wo ich gemerkt habe, so, ich schaffe die 5 Jobs nicht mehr. Im Endeffekt war dann schon programmiert, dass ich, ja, leider Gottes, habe ich dann zu Drogen gegriffen. Ja, ich habe dann Amphetamine genommen, damit ich dann, ob es nun Percoprotenol war, was ich in der Apotheke kaufen konnte, das ist reines Koffein, damit fing die ganze Scheiße an. Und danach hing ich dann...
Damit du weiter funktionierst.
Ja, damit ich weiter funktioniere und damit ich das alles schaffe, was ich einen Tag so zu erledigen habe. Danach habe ich mir eben meine Nerven weggezogen, bin ich auch ganz ehrlich, gehe ich jetzt ehrlich damit um, ja, damit ich überhaupt funktioniere. Das war jetzt nicht, dass ich sage, ja, ich brauche jetzt Drogen, damit ich auf eine Party gehen kann. Nein, ich habe Drogen gebraucht, damit ich überhaupt den Tag überstehe.
Ja, das kann ich nur bestätigen. Also das ist, ich habe das damals als Medizin verwendet, quasi für mich.
Ja, das ist so, wirklich so. Ja, und abends habe ich mir einen geraucht, damit ich wieder runterkomme.
Genau dasselbe im Grün bei mir. Weil das ist, man hängt dann so in diesem Teufelskreis, in dieser Todesspirale, hängt man fest und kommt da, man macht es eben, so wie Essen, wie Schlafen. Es ist ein Bedürfnis. Damit du eben so, damit eben dein gesamtes Umfeld, Thema Verantwortung den Kindern gegenüber, ja, Thema von wegen jobtechnisch, sprich Geld, Arbeitsplatz und so weiter, du musst funktionieren. Und das ist ja genau unser ganz großes Problem in der heutigen Gesellschaft. Du musst funktionieren. Wenn, es ist ja nach wie vor mit Makel und mit Spott behaftet, zu sagen, ich bin beim Jobcenter. So, weil so und so. Und das ist ja ein sozialer Abstieg und das willst du deinen Kindern ja nicht zumuten.
Nee.
Ja, das ist ein Riesenthema. Ich meine, auf der anderen Seite, gut, dass wir diese Sicherungssysteme haben, auch dass wir von wegen in den Genuss kamen, in die LVR gehen zu können und dann nach diesen ganzen Themen, die wir jetzt besprochen haben, zu sagen, ich brauche Hilfe, ich kann nicht mehr. Und wie sind wir? Wir haben in der Vorbesprechung, haben wir das besprochen. Wir sitzen jetzt hier zu dritt am Tisch. Und ja, wie, unter welchen Umständen haben wir uns kennengelernt? Wir waren optisch, waren wir alle desaströs. Wracks. Ja.
Echt? Was für Augenringe ich hatte.
Ja. Halleluja. So. Kann ich bezeugen.
Und da haben wir gemerkt, alleine von wegen auf der Station 32 hier in Langenfeld, alleine, dass wir einfach mal durchatmen konnten. Also sprich, Ruhe bekommen haben. Ja, diese Käseglocke wieder, dieses Synonym für, du hast jetzt eine Pause verdient, weil du brauchst die Pause für dein Inneres. Die Probleme sind nicht weg.
Nee. Und die ersten, wenn man da hinkommt, das ist ja auch ein Phänomen, überlegen ja dann so, ja, was mache ich denn jetzt? Weil erstmal fängt überhaupt keine Therapie an, weil die Therapie fängt ja damit an, dass du zur Ruhe kommst. Also beschäftigst du dich automatisch mit den Problemen der anderen Patienten,
ja,
damit du bloß nicht mit deinen eigenen. Und bis du dann feststellst, so, ey, ich habe keinen Bock mehr, die Kacke reinzuziehen von den anderen. Ich habe genug Scheiße. Ja? Dann setz dich wirklich hin und machst die eigenen Schubkasten auf und guckst mal rein und sagst so, jetzt fangen wir mal an. Ein bisschen, noch ein bisschen und dann Pause.
Ja, das, ich kenne das nur zu gut. Wie gesagt, aus den Therapien, die ich hinter mir habe, es ist immer wieder so ein ähnlicher Verlauf. Du kommst an, hörst dir die Geschichten an, bist quasi für andere wertvoller als für dich selber, ja, weil du kriegst deine eigenen Sachen nicht geschissen, aber die anderen, da kannst du das ja, was wir ja auch besprochen haben, sehr viel mit Abstand, ja, du bist dann in der dritten Person, es betrifft dich nicht direkt, da hast du in der Vergangenheit, weil du ja depressionstechnisch so viele Erfahrungen gesammelt hast, was dann bei dir persönlich irgendwann einfach zu viel geworden ist, aber du hast schon mal ein Problem irgendwann in der Vergangenheit von wem gelöst, was derjenige dir gegenüber jetzt hat. Dann sagst du natürlich aus der Runde, ja, mach das doch so und so.
Genau, ja.
Das ist so.
Das ist bei Patientin M,
ja,
die ihr alle ja nicht unbedingt leiden könnt.
Ja.
Ich sag jetzt mal, ne?
Auch.
Aber
Mensch, die
meine Ratschläge, die ich ihr gegeben habe, Die war jedes Mal total begeistert, weil sie gesagt hat, das wirklich, ich habe das umgesetzt, das funktioniert, ja.
Ja, das ist auch das Thema, das macht man ja auch gerne, weil dadurch, dass ich als Mann bin ja da besonders von betroffen, wenn du in dem Moment, wo du für andere denkst, denkst du nicht über dich nach und über deine Probleme.
Ja.
Das ist eine Wohltat. Das ist eine Wohltat, für andere Menschen denken zu dürfen. Und ne, man merkt ja auch...
Ich habe nicht so viel mit anderen... Ich glaube, ich habe gar nicht so viel mit anderen kommuniziert oder so.
Ne? Ja, du warst, wo wir uns kennengelernt haben, recht still.
Mit einer gewissen... immer.
Und ja, der Micha sagte ja zu mir so von wegen, ich hätte geguckt, als würde ich jemanden immer die ganze Zeit töten und so weiter und so fort.
Ja, ja, ja,
und stimmt. Dabei war das ja gar nicht so. Also, ne, das ist ja so mein standardnormaler Blick. Wenn ich natürlich gesehen habe, so wie bei Joyce manchmal auch, so dass sie geweint hat, dann habe ich direkt gesagt, komm her, lass dich drücken.
Ja.
So, und das ganze Fazit oder das Fazit am Ende, wenn man merkt, das, beziehungsweise noch nicht mal, wenn man merkt, sollte man frühzeitig irgendwie...
Obwohl, ich habe schon lange nicht mehr geweint.
Ich auch nicht.
Ja, doch, wenn ich Titanic sehe, dann heule ich schon mal zwischendurch.
Ja, wir meinen jetzt aber aufgrund
der Depression. Nee, jetzt aufgrund der Depression.
Naja, ich glaube, das Weinen ist auch, also gefühlt, glaube ich, die Reaktion des Körpers ist nicht unbedingt Weinen. Mehr so das Thema...
loslassen.
Ja, nee, loslassen, warte mal, ich komme jetzt... Diese Sache mit, wie reagiere ich jetzt richtig? Also von meinen Entscheidungen heraus. Aber du, weil du so viele Punkte, zum Beispiel Thema Grübeln. Weißt du noch, von wegen, wo ich auf der 6.5, dieses Grübelprotokoll, was mich total blockiert hat, war, ich konnte gar nicht weinen, weil ich so viele verschiedene Themen in der Minute in meinem Kopf hatte. Ich hatte dafür keine Zeit zu weinen.
Doch, die Tränen sind einfach gelaufen, wenn du...
Doch, also es gibt bei mir einen Punkt, wo ich mit Sicherheit nochmal hinkommen werde, wo ich anfange, das Thema mein Sohn. Das ist ganz klar bei mir im Unterbewusstsein drin. Das bin ich gerade so gekonnt am Verdrängen. Mhm. Aber ich denke mal, wenn das Thema wieder auf den Tisch kommt oder derjenige hier vor mir steht, dann bin ich hier fließend Wasser.
Also über das Thema Verdrängung können wir auch noch mal irgendwann später mal eine Folge machen, weil das ist ein ganz interessantes Thema eigentlich, weil Verdrängung findet bei uns Depressionskranken ja ständig statt.
Ja, das können wir gut.
Mhm. Nee, aber...
Aber ich habe schon wirklich lange, lange nicht mehr geweint. Das war vorher... Mhm. Also wie ich auf 3.2 gekommen bin, muss ich ganz ehrlich sagen, die ersten 2 Tage hast du mich ja gar nicht gesehen. Ich war ja nur auf dem Zimmer. Oh. Weil ich war dann kurz unten hier, Kaffee, Kuchen, hier Weihnachtsfeier hast du nicht gesehen. Und habe gedacht, viel zu viele Menschen, raus hier, weg hier.
Ja.
Zack, Zimmer. Und dann, ich war noch nicht ganz oben und dann fing ich schon an zu holen.
Ich fand die Weihnachtsfeier in der Klinik, ganz ehrlich.
Ja gut.
Da musste ich, also gar natürlich habe ich angefangen zu blenden, weil ich mir gedacht habe, was mache ich eigentlich?
Heiligabend?
Ja.
Ja.
Ja, ja.
Ach, ihr wart da, ne?
Ja, wir waren beide da. Ich aber auch nur kurz, weil ich konnte...
Das war Silvester.
Silvester?
Silvester waren wir da. Die Weihnachtsfeier hatten wir ja vor dem Heiligabend, war ich zu Hause.
Ja, die Weihnachtsfeier war am 19. Ja. Intern.
Die war,
und dann dieses Klimper, das war für mich too much, ja, also ein anderes Thema.
Familien,
ja, ja.
Hallo, das ist nicht meine Familie, das ist Therapie.
Ja. War ein bisschen aufgezwungen. Ne,
so ja, da habe ich ja noch nicht mal, ich habe nur einen Kaffee getrunken, noch nicht mal Kuchen gegessen, habe gedacht, ich verziehe mich. Ja. Habe ich keinen Bock drauf.
Nee, also.
Weil klar, gerade so Weihnachtsfeier ist eigentlich so ja auch Fest der Familie. Ja. Ne? So, und wenn du dann da irgendwie so einen Aufenthalt hast, dann vermisst du schon so deine Kinder und wie das alles so, wie du das letztes Jahr noch gemacht hast oder davor sagen, das Jahr.
Das habe ich nicht vermisst. Diesen ganzen Stress für ein scheiß Weihnachtsessen, den habe ich echt nicht vermisst.
Ja, das stimmt.
Und die Küchenaufbau habe ich auch nicht vermisst.
Okay, liebe Zuhörer, jetzt kommen die kleinen Internen aus der Weihnachtsfeier. Ja, aber jetzt mal so abschließend, weil wir haben schon recht zeitig, wir haben jetzt relativ viel eigentlich erzählt.
Ja, du.
Ja, nicht nur ich, sondern wir auch. Nein, jetzt mal,
ja, du hast am meisten gequatscht, nee,
jetzt
wie immer.
Mal, jetzt mal
wie immer.
Ja, mein Gott, ist halt so. Ne? Wer kann, der kann. Nein, was würdet ihr jetzt, und zwar aus eurer jetzigen Situation, was würdet ihr von wegen den Leuten da draußen raten? Jups, jetzt musst du was machen. Wann ist es soweit?
Hör auf deinen Körper.
Ja.
Das ist das Erste.
Erstens mal das. Also man soll schon die Warnsignale mitkriegen. Entweder...
Stellung Müdigkeit ist zum Beispiel so ein Zeichen.
Ja.
Reizbarkeit ist so ein Zeichen.
Ja.
Antriebslosigkeit ist ein Zeichen.
Oh, ja.
ein ganz großes Verdrängen auch.
Sachen, die man zu erledigen hat, so wie Post zum Beispiel. Das ist ein ganz großes
Klassiker.
Thema.
Klassiker.
Ganz großes Thema bei Depressionen. Bloß nicht die Post noch machen. Können wir auch noch morgen.
Und aufräumen, morgen zu Hause. Ne?
Oh ja.
Aufräumen, Chaos. Ja. Messi-Wohnung oder solche Geschichten. Oder muss ja nicht mal eine Messi-Wohnung an sich sein. Aber wenn man, also das kenne ich ja selber von mir, weil ich habe ja eine Depression.
Und ich kann sagen, wenn ihr es nicht schafft, sag ich mal, eure Butze aufzuräumen und ihr kriegt Hilfe angeboten von Freunden, Bekannten, Verwandten, whatever, nehmt sie an. Weil damit ist nämlich schon mal den ersten Meilenstein gemacht, weil man zu Hause sich am wohlsten
fühlt. Ist eine Erleichterung, ne?
Ja, natürlich. Das ist wie mit dem Therapeuten seinen Schrank, seinen Depressionsschrank aufzuräumen.
Da ist halt das Thema, ne? Wenn ich habe ja auch einen Betreuer, dem ich auch vieles verdanke, der einfach, wo wir am Ende dann merken, der bringt ein bisschen, also nicht vollumfänglich, aber ein paar Prozent mehr Struktur. Und da am Ende läuft es ja darauf hinaus, dass man, wenn man diese Struktur bei sich selber nicht erkennt, dass man eben eine Struktur benötigt.
Ja.
Ja, und deswegen würde ich das...
Ich gucke ja keinen an.
Ja, nee, ich fühle mich auch nicht angesprochen.
Also ich weiß, dass ich eine Struktur brauche. Deswegen morgens nehme ich mal zwei Kaffee, dann den dritten Kaffee nehme ich nach oben, dann mache ich mein Zimmer sauber, mache mein Bett, mache mich fertig. Zähne putzen hast du nicht gesehen. Das ist meine Struktur für morgens. Die brauche ich.
Und ich werde immer an ihr meckert, so von wegen, warum trödelst du?
Naja, gut, das ist aber auch immer... Du
trödelst ja auch.
Ja, du stehst ja um 7 Uhr auf, ich nicht.
Da fängt das an mit den Trödeln.
Um nochmal auf die Punkte, es geht ja weiter. Woran erkennt man, dass man möglicherweise eine Depression hat? Es gibt zum Beispiel bei den Suchtkranken gibt es so 20 Fragen. Wenn du davon 7 alleine mit Ja beantwortest, bist du schon suchtaffin? Weil zum
also
Beispiel,
ich bin suchtkrank auf jeden Fall nach Kaffee.
Ja gut, das ist eine Sucht in dem Sinne, aber es beeinflusst deine, ich sag mal, kognitiven Fähigkeiten, nicht direkt.
Nö.
So, und das ist genau der Punkt. Also wenn sich alles nur noch, so wie zum Beispiel Joyce und ich, wo wir in dieser tiefen Phase waren, wenn es dein Lebensinhalt ist, du kannst ja auch natürlich sagen, du kannst ja theoretisch sagen, so, ich höre jetzt auf zu rauchen. Kann dieser Schritt...
Auf gar keinen Fall.
Ja, pass auf. Dieser Schritt hat ja einen ganz anderen gesundheitlichen Aspekt, wie wenn du zum Beispiel jetzt wirklich in dieser Suchtphase von Drogen bist. Weil du tust da, natürlich ist das Rauchen nicht gesund. Das weiß ich. Ich will das nicht verschönigen. Ich bin ja auch völlig absolut begeisterter Raucher.
Ja.
Aber das Rauchen hinterlässt ja keine psychischen Schäden. Drogenkonsum ja. Und das geht einher mit der Psyche. Und wenn du dann depressiv veranlagt bist, dann ist es wirklich eine ganz, ganz blöde Kombination. Also das Rauchen, ich kenne nicht von wegen, dass Rauchen bei irgendjemand mal depressive Stimmung hervorgerufen hat. Ja? Also von daher, nee, aber das ist der Punkt, wo wir dann jetzt mal langsam sagen, ich glaube, die Folge, ne,
ja,
haben wir soweit abgearbeitet, von wegen, woran wir zum Beispiel bei uns erkennen, ja, was hat denn zu der Depression geführt? Und wenn ihr von wegen bei euch merkt, liebe Zuhörer, dass ihr Ähnliches habt, dann dürft ihr euch sehr gerne an den depressionspodcast@web.de wenden, wenn ihr mal Fragen oder irgendwelche Sachen beantwortet haben wollt oder dergleichen.
Genau.
Genau.
In diesem Sinne, gute Gesundheit.
Und hello und alaaf.
Und Wubdika.
Wubdika.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts findest du auf meinpodcast.de.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.